Mich interessiert zunächst einmal dein eigener Bezug eigentlich zum Thema Mode. Wie bist du dazu gekommen, da dich auch ja sogar wissenschaftlich mit auseinanderzusetzen?
Ja, also ich glaube tatsächlich, das kommt über das materiale Machen als solches, die Faszination für das Textile. Also so gar nicht klassisch beeinflusst von zu Hause, weil das bei uns zu Hause tatsächlich, also ich komme nicht aus einem Haushalt, wo jetzt die Frauen in irgendeine textile häusliche Ecke gedrängt wurden, aber mich hat das fasziniert und ich habe sehr früh angefangen zu nähen für mich selbst, so ganz viel, ich habe meine Monchichis behäkelt, also solche Sachen gemacht, ich habe immer textil gearbeitet. Naja, und dann war ich in verschiedenen Subkulturen zu Hause, das heißt, ich bin da so reingewachsen über die dritte Welle der Mods, die war damals in Lübeck ganz stark, dann Scooter Girl. Also da vermischte sich das dann so. Und dann konnte ich mir halt die Kleidung selbst nähen, die ich brauchte für diese Szenen. Und dann habe ich eine Schneiderlehre gemacht. Und irgendwann hat mir das nicht gereicht, also nur zu produzieren, sondern ich wollte das verstehen. Und habe dann eben Kulturwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Mode und Kleidung, was es so eigentlich nur an ganz wenigen Standorten in Deutschland gibt. Und ich habe es auch an einem Standort studiert, wo es das gar nicht gibt, sondern ich habe das sozusagen da reingebracht und für mich dort verankert in diesen einzelnen Fächern, und so dass ich dann am Ende über ganz was Kurioses über Nietzsches Kleidungsmetaphern Diplomarbeit geschrieben habe, also im Fach Philosophie.
Jetzt hast du gesprochen auch schon auf der einen Seite von Kleidung und auch von Mode. Wo würdest du da eine Trennlinie setzen? Also eher gesagt, was würdest du denn dann als Mode definieren?
Mir ist es ganz wichtig, da einen Unterschied anzusetzen, und zwar insbesondere, um einen kritischen Hebel ansetzen zu können. Also Kleidung ist das, was wir alle tragen und was uns alle interessiert und was eigentlich diese soziologische Grundkomponente des Menschen auch ausmacht. Ne? Wir wollen uns über Kleidung darstellen, wir erkennen andere anhand ihrer Kleidung und so weiter. Das könnte man jetzt weiter ausbauen. Aber das, was Mode für mich meint in dem Zusammenhang, ist tatsächlich etwas, was durch bestimmte, insbesondere ökonomische Mechanismen, sich im Laufe der Moderne immer weiter entwickelt hat und durch bestimmte Kennzeichen, Insignien, die mittlerweile den gesamten Kleidungsmarkt global bestimmen, weiter ausgeprägt haben. Also ich bin in dem Sinne Modewissenschaftlerin, weil ich die Mode kritisiere und eigentlich für die Dress Studies, also für die Kleidung plädiere, für das Materiale als solches. Und Modekritik, da halte ich mich an so Begriffen wie Innovation, Wachstum, Geschwindigkeit und dieses lineare Denken der Moderne fest. Das ist es, was ich als kritisch ansehe bei der Mode.
Du beschreibst ja auch sowas, diese Mode hat ja was immer aktualisiert werden muss, also was im Hier und Jetzt ist, das auf den Markt gebracht wird, das ist die Mode. Frage ich mich, was ist denn dann eigentlich mit der Mode von gestern?
Genau, das ist nämlich das Problem, weil die ist dann nämlich eigentlich obsolet, also da haben wir auch schon das Wort Obsoleszenz, die ist alt. Und das, was alt ist, brauchen wir nicht mehr und versuchen es loszuwerden. Und da fängt schon an, da ist einfach ein Riesenhaufen Material, mittlerweile eben auch ganz viel Plastik. Und da sind wir in ganz anderen Zusammenhängen und da werden Ressourcen vergeudet, die letztlich nur noch als Müll deklarierbar, manchmal eine Zweitverwertung in Ländern finden, die nicht über diese Strukturen des Systems der Mode verfügen, wie wir im globalen Norden. Und da wird das alles menschenunwürdig. Also genau. Also da sind wir jetzt mit einem Schwung von dieser spielerischen, philosophischen Ebene von was ist Mode als Metapher und Bedeutung, sind wir schwupp gelandet in einem System der Ausbeutung.
Was mir dann in Bezug auf Mode aber auch einfällt, und da ist so eine Anekdote irgendwie, ich war, als ich so klein war, mal in so einem Frauenbuchladen mit meiner Tante und da gab es eine Karte, da waren auf dieser Karte zwei Frauen zu sehen, die in einer riesengroßen Hose steckten, also jeweils in den Hosenbeinen, und da gab es den Titel Hier haben wir die Hosen an, habe ich irgendwie mit 8 nicht so richtig verstanden, fand es aber irgendwie total faszinierend. Die Hose für die Frau, die gilt ja auch als ein emanzipatorischer Aneignungsprozess einer zuvor männlich gedeuteten Kleidung der Hose. Rebellion, die findet ja auch durch Kleidung oder vielleicht auch durch Mode statt. Mode wird heute auch als einen Ausdruck von einer Diversität verstanden. Menschen sagen, ihre Mode, die sie tragen, sind ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Dann ist doch Mode vielleicht ja auch irgendwie was Emanzipatorisches oder was Demokratisierendes, oder? Wie stehst du dem gegenüber?
Ja, definitiv. Also jetzt so diese historisch ja auch ganz stark reflektierte, sowohl in den Gender Studies als auch in der Mode- und Bekleidungswissenschaft, das ist natürlich eine grandiose Zeit gewesen, ne? Also die Aneignung der Hose für die Frau durch die Frau parallel zu wirklich gesellschaftlichen Umbrüchen, das ist eine wirklich spannende Zeit. Also wir reden jetzt hier über einen Zeitraum so von 1890 bis 1920. Das ist ja sowieso eine wirklich historisch bewegende Zeit für die Moderne in den westlichen Ländern insgesamt. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und die Hose für die Frau steht da als Symbol für eine Selbstermächtigung, die unsere Gesellschaft bis heute bestimmt. Und da wird nochmal die kulturelle Kraft von der Bekleidung als solche sichtbar. Das würde ich aber jetzt tatsächlich an der Stelle gar nicht als Mode bezeichnen, sondern die Mode ist dann hinterher die industriell massenhaft konfektionierte Herstellung von Kleidung für alle. Und da steckt auch ein demokratisierendes Moment drin, dass sich viel mehr Menschen Kleidung leisten können, die sie sich vorher nicht leisten konnten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch genau zu dieser Zeit die wirklich massive Ausbeutung von Textilarbeiterinnen, und das sind auch alles Frauen, damals noch tatsächlich auch im globalen Norden angesiedelt, diese Textilindustrie. Und da gibt es gewerkschaftliche Kämpfe, da haben sich bürgerliche Frauen mit diesen Arbeiterinnen zusammengetan. Und das ist eine Parallelgeschichte. Und die ist mindestens genauso spannend, weil die lässt sich natürlich auf das übertragen, was wir heute in Bangladesch oder Indonesien, wo auch immer, sehen.
Du schreibst ja zum Beispiel auch einen Artikel in der IZ3W, dieser Artikel trägt den Namen Gegen die Exklusivität von Mode. Kannst du da nochmal erklären, was du eigentlich damit meinst mit dieser Exklusivität? Und
heute, ne, ist der Todestag, der Einjährige, oder heute, genau, vor einem Jahr ist Karl Lagerfeld gestorben.
Richtig.
Und genau, das hatte ich nochmal so im Hinterkopf. Und wenn wir jetzt über die Exklusivität sprechen, dann ist das eigentlich tatsächlich heute für mich ein Tag, also ganz abgesehen von diesem Menschen und der Person, Karl Lagerfeld ist für mich vor einem Jahr tatsächlich eine Ikone gestorben, und ich, das klingt jetzt sehr makaber, aber ich bin sehr froh darüber, dass vielleicht auch diese Ära dieser Mode-Ikonen in der Form irgendwann mal vorbei ist, weil das steht tatsächlich auch, also auch er in seiner ganzen Ikonizität, also in dem, was er verkörpert, steht er für Egoismus, für Selbsterhebung, für Ablehnung von Emotionen, für ein politisches Desinteresse. Zum Beispiel in Zeiten der 68er war er ja schon aktiv in Paris als Modeschöpfer. Das alles ist etwas für mich, was so diese alte Idee dieser Haute Couture hochhält und die absolut mit Exklusivität und Ausschluss der anderen zu tun hat. Und insofern ist er sozusagen genau der Gegenpol dieses demokratisierenden Moments, das Kleidung eben auch haben kann.
Du hast ja, also du zeigst ja auch, er ist ja vielleicht auch irgendwie eine Symbolfigur für eine Modewelt und eine Exklusivität, die damit einhergeht. Was jetzt derzeit ja auch häufiger mal diskutiert wird, ist, dass es ja scheinbar auch ein wachsendes Bewusstsein für meinetwegen eine nachhaltige Mode gibt. Also da gibt es so Fairtrade-Labels. Das ist aber ja wiederum auch eine Frage, wer kann sich das denn eigentlich auch leisten, solche Mode zu tragen, zu zahlen. Was tun also auch gegen eine Exklusivität? Was denkst du, sind Ansatzpunkte?
Naja, Ansatzpunkte müssen, das läuft ja ähnlich wie mit der Slow-Food-Bewegung, Ansatzpunkte müssen einfach da liegen, dass das einzelne Kleidungsstück wieder eine andere Wertschätzung bekommt, ne? Also ähnlich wie die Debatte, die wir über den Wert von Fleisch haben oder von anderen Lebensmitteln. Genauso müssen wir über den Wert der Baumwolle, die in einem Kleidungsstück drin steckt, oder die Frage stellen, was dieses ganze Plastik da drin soll, was hinterher Mikroplastik ist und wie wir mit dem Objekt als solchen umgehen. Und wenn wir uns da fragen, ne, dann müssen wir uns auch fragen, wo kommt das her, wie wird das produziert? Und da ist natürlich der Anspruch an eine sogenannte, ich tue mich schwer mit dem Begriff, aber eine ethische Mode oder eine nachhaltige Mode, der Anspruch ist da und der muss unterstützt werden. Und diese Idee der Demokratisierung von Kleidung, da ist so ein Kurzschluss drin. Also es kann ja nicht das Ziel sein, dass alle Menschen auf der Welt ständig ihre Kleidung wechseln, um dem ständigen Wechsel der Trends hinterherzurennen. Das ist ja Irrsinn. Ich glaube, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was dann ein Element sein kann, ist wieder das Ding als solches in seiner Materialität und in seinem Wert wirklich wahrnehmen zu können und tatsächlich dieses Slow Fashion als Aufforderung anzunehmen, und zwar Entschleunigung auch des Konsums, der Herstellung, eine Aufwertung des wirklichen Dings, des Materials als solches, des materiellen Dinges als solches, da können wir ansetzen. Und dann sind auch diese rasanten Produktionszyklen wieder zu entwirren. Weil in der Modetheorie, wo ich auch unterrichte, reden wir über how to decolonize fashion. Also wie können wir überhaupt Mode an der Wurzel packen? Und wenn dieses Heft davon ausgeht, dass Kleider Leute machen und wir am Ende vielleicht sagen müssen, nein, es sind Menschen, die diese Kleider machen und es sind Menschen, die diese Kleider tragen und es sind Menschen, die mit diesem Kleidermüll auch irgendwann umgehen müssen, dann müssen wir uns fragen, was liegt dazwischen? Wer macht eigentlich diese Mode? Ne? Wer ist verantwortlich dafür, dass diese Zyklen so schnell sind? Die ganzen Profite, wo fließen die eigentlich hin? Was liegt dazwischen? Und insofern ist für mich eigentlich die Nachhaltigkeit ein Aspekt, aber die Frage der ethischen Implikation bei Kleidung, da müssen wir noch tiefer bohren, denke ich.